Das ist keine Bagatelle, sondern es geht hier um ein millionenschweres Geschäft mit dem Zugang und dem Einfluss auf Politiker und eben um Minister und Mitglieder des Bundeskabinetts. Politisch ist er erledigt. Er hat jede Glaubwürdigkeit verloren. Er hat jedes politische Gewicht, jedes politische Kapital verwirkt. Der Einzige, der wirklich zu ihm hält, ist Kanzler Friedrich Merz.
Die Vorwürfe, die gegen Wolfram Weimer erhoben worden sind, haben sich alle als falsch erwiesen.
Ja, das ist eine offene Lüge. Das kann man gar nicht anders sagen. Denn natürlich sind diese Vorwürfe in Dokumenten belegt. Sie wurden von eigentlich jedem überregionalen Medium in Deutschland aufgegriffen, verifiziert, bestätigt. Also der einzige Sinn von Journalismus ist ja, kritisch sich zur Macht auszurichten. Das politische Berlin leidet unter einer Hybris. Es bräuchte mehr Verständnis dafür, dass eine Demokratie darauf basiert, auf der Erwartung in den mündigen Bürger und dass man dem Votum dieses mündigen Bürgers auch vertrauen darf und vertrauen muss und es weder psychologisieren noch kriminalisieren sollte.
Grüezi wieder an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir einen hochinteressanten Kollegen bei uns in der Sendung haben. Es ist Max Mannhardt, so viel sei vorweggenommen. Er ist ein unglaublich interessanter Mann, blutjung, 23 Jahre. Ich hatte mir eben gesagt, er ist der Chefredakteur von Apollo News, dem sozusagen Newsportal der Stunde, denn in Deutschland tobt gerade die Affäre rund um den Kulturstaatsminister Wolfram Mayer, der ja in Verdacht steht, der Beziehungskorruption quasi sich schuldig gemacht zu haben. Das zumindest behauptet Apollo News, dass die Affäre rund um eben diesen Minister losgetreten hat. Herr Mannhardt, um was geht es bei dieser Affäre? Was sind da die Verstrickungen? Klären Sie uns bitte auf. Was ist da genau der Punkt? Was hat Wolfram Mayer, genau Weimer, genau falsch gemacht?
Also, was unsere Recherche gezeigt hat, ist, dass der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mit seinem Geschäft, nämlich dem seiner Firma gehörenden Ludwig-Erhard-Gipfel, in der Tat zumindest einen schweren Interessenskonflikt, in einem schweren Interessenskonflikt sich befindet. Denn bei diesem Ludwig-Erhard-Gipfel wird gegen viel Geld der Zugang zu Politikern, zu Spitzenpolitikern, zu Kabinettskollegen von Wolfram Weimer verkauft, unter anderem mit der expliziten Formulierung Einfluss auf politische Entscheidungsträger. Das ist, was unsere Recherche ganz klar bewiesen hat durch eben Dokumente, die wir auch veröffentlicht haben, die mittlerweile in zahlreichen Medien auch nochmal verifiziert wurden, und die da gar keinen Zweifel dran lassen, dass es nicht nur einen schweren Interessenskonflikt gibt zwischen diesem wirklich millionenschweren Geschäft mit der Macht, was Wolfram Weimer betreibt, und eben seiner Position jetzt im Bundeskabinett. Dazu kommt seine unheimliche Verquickung mit Friedrich Merz. Er gilt als einer der absolut engsten Vertrauten und Freunde des Bundeskanzlers. Und darüber hinaus stehen auch Korruptionsvorwürfe in diesem Zusammenhang im Raum, weil er nicht glaubhaft machen kann, dass sozusagen er seit Amtsantritt das nun so super sauber getrennt hat. Deswegen gibt es jetzt auch Strafanzeigen. Staatsanwaltschaft in Berlin, die prüft aktuell, auch Ermittlungen eingeleitet werden sollen. Ob ein Anfangsverdacht vorliegt, bleiben wir sehr gespannt, und die Reaktionen sind, denke ich, sehr eindeutig.
Man muss da vielleicht noch sagen, Sie haben da aufgedeckt, dass es da um ja, Tausende von Euro geht, also zwischen 60 und 80.000 Euro kann man sich quasi eben so ein Dinner, so ein Kennenlernen, ein Kontakt, einen politischen Kontakt zu Entscheidträgern kaufen. Wer ist da alles involviert? Was ist das Ausmaß dieser mutmaßlichen Korruption, wie Sie das sagen? Was ist da die Größenordnung? Worum geht es da?
Also, was wir gezeigt haben, ist, dass man bei diesem Ludwig-Erhard-Gipfel eben Pakete kaufen kann. Und in diesen Paketen enthalten sind zum Beispiel eben exklusive Abendessen mit eben oder an denen auch Bundesminister teilnehmen. Und diese Pakete werden verkauft für bis zu 80.000 Euro an ein Unternehmen. Und wenn man sich so den Ludwig-Erhard-Gipfel anguckt, dann gibt es eben in dieser Kategorie, in diesen Paketen schon eine ganze Menge an Unternehmen, die die höchstwahrscheinlich gekauft haben. Deswegen geht hier insgesamt über diese Pakete um sicherlich ein Geschäft, was über die Jahre auf jeden Fall ein Millionengeschäft ist. Und also ganz im Wesentlichen, ganz im Zentrum dessen stehen diese Abendessen, stehen auch, das steht dort in wunderbaren Formulierungen, in Separés kann man sich dort zurückziehen, treffen mit Entscheidungsträgern, mit Politikern. Bei diesen Gipfeln, zum Beispiel für dieses Jahr angekündigt, also für das kommende Jahr angekündigt, sind mehrere Bundesminister, vier Stück, unter anderem der Kanzleramtsminister Thorsten Frey oder auch die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Auch Friedrich Merz wurde in uns eben dort vorliegenden Telefonausschnitten angekündigt, zumindest, dass es wahrscheinlich wäre, dass auch Friedrich Merz im kommenden Jahr also dort zu diesem Ludwig-Erhard-Gipfel kommen würde. Ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, zu weit aus dem Fenster, um zu sagen, dass das wohl jetzt aus der Welt ist. Aber das ist eben schon die Dimension. Also das ist keine Petitesse, das ist keine Bagatelle, sondern es geht hier um ein millionenschweres Geschäft mit dem Zugang und dem Einfluss auf Politiker und eben um die höchste Ebene, eben um Minister und Mitglieder des Bundeskabinetts.
Wolfram Mayer hat sich insofern geäußert, als er sagt, ja, das ist alles Bullshit sozusagen. Hat es nicht in diesen Folgen gesagt, aber er streitet das natürlich ab. Er sagt, er habe mit Regierungsantritt sämtliche Verbindungen gekappt, habe, glaube ich, auch die Anteile verkauft. So zumindest die Aussagen von Weimer. Was sagen Sie dazu, zu dieser Verteidigung? Ist die stichhaltig aus Ihrer Sicht oder wo sehen Sie da die Schwächen?
Nein, also die ist überhaupt nicht glaubwürdig, denn selbst wenn man Wolfram Weimer alles glaubt, ja, alles glaubt, er hat damit gar nichts mehr zu tun, ist dieser Interessenskonflikt ganz offensichtlich und ganz evident, denn diese Firma gehört zu 50% seiner Frau und zu 50% Wolfram Weimer selbst. Und jetzt hat er ja angekündigt, die an einen Treuhänder zu übergeben. Treuhänder, wie der Name schon sagt, bedeutet aber, diese Anteile werden dort quasi sozusagen nur die Verwaltung wird übertragen. Also ein Treuhänder verwahrt diese Anteile für einige Jahre, bis Wolfram Weimer dann wieder aus dem Amt als Staatsminister scheidet, zurückkehrt in die Firma, dann gehen die Anteile wieder zurück an ihn und damit auch die in dieser Zeit angestauten Gewinne. Das heißt, der Interessenskonflikt ist nicht aus der Welt zu schaffen. Wolfram Weimer profitiert unmittelbar von diesen Geschäften wirtschaftlich und zwar und eben dann auch ansonsten seine Frau. Das heißt, der Interessenskonflikt ist sowieso nicht aus der Welt zu schaffen und auch darüber hinaus, wenn es dann eben konkret um Korruptionsvorwürfe geht oder eben auch um den Verdacht auf der Vorteilannahme, dann stellen sich da verschiedene Fragen. Denn zum Beispiel ist es so, dass er jetzt behauptet, er hätte die Stimmrechte innerhalb dieser Firma von Anfang an, also seitdem er zum Staatsminister geworden ist, an seine Ehefrau übertragen. Da ist nur der Punkt, das ist bisher zumindest nicht im dafür vorgesehenen Transparenzregister eingetragen. Das heißt, auch dafür gibt es keinen objektiv der Öffentlichkeit vorliegenden Beweis, dass er tatsächlich diese Stimmrechte übertragen haben soll. Und gleiches gilt auch für die Gewinnbezugsrechte. Also er sagt, die hätte er abgegeben. Da sagen aber Gesellschaftsrechtler ganz oft, das geht kaum oder wenn dann nur auf sehr merkwürdigen Wegen. Das heißt, diese ganzen scheibchenweise vorgebrachten Ausflüchte, diese scheibchenhaft vorgebrachten Verteidigungslinien, die er da so aufzieht, die sind alle nicht glaubwürdig. Und die wurden auch medial jetzt weitestgehend eigentlich auseinandergenommen. Das heißt, der Interessenskonflikt, der ist einfach überhaupt nicht mehr zu schaffen.
Was halten Sie von dem Kulturstaatsminister Wolfram Mayer-Weimer generell? Was ist das für ein Mann? Ich habe mir da rausgeschrieben, er war mal Chefredakteur von der Welt, von Focus, startete dann später das Magazin Cicero. Dann gründete er eben genau die besagte Weimer Media Group, also sein eigenes Medienunternehmen, wurde dann quasi, kam wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Posten im Ministerium von, Entschuldigung, vom Ministerium von Friedrich Merz. Was ist das für ein Mann? Hatten Sie mal Kontakt mit ihm, ein Gespräch? Wie nehmen Sie ihn wahr? Was ist das für ein Typ?
Also ich hatte nie Kontakt mit Wolfram Weimer persönlich. Es ist so, Wolfram Weimer ist durchaus ein Konservativer. Er ist durchaus innerhalb wahrscheinlich der gesamten Bundesregierung der konservativste oder der rechteste, jedenfalls von seinen Grundüberzeugungen. Und deswegen würde ich sogar sagen, von den Grundüberzeugungen steht mir Wolfram Weimer wahrscheinlich nahe, wie eigentlich wenig andere Politiker. Es wurde ja auch gesagt, ist das eigentlich alles eine AfD-Kampagne? Warum wird der hier fertig gemacht? Und deswegen, ich habe überhaupt keinen politischen Anlass, Wolfram Weimer fertig machen zu wollen. Schlichtweg so, dass Journalismus ja davon handelt, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Vorwürfe ans Licht zu bringen. Und es wäre eine überhaupt nicht zu akzeptierende Hybris und Arroganz, wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, ich bringe irgendwelche Dokumente, die wir haben, nicht an die Öffentlichkeit wegen irgendeinem Näheverhältnis zur Politik. Also das geht ja nicht. Was man über Wolfram Weimer sagen muss, ist, er war tatsächlich, er hatte viele hochdekorierte Positionen im Journalismus, im deutschsprachigen Journalismus, hat dann aber diese Wolfram, also diese Weimar Media Group gegründet. Und diese Weimar Media Group handelt davon, dass im Kern eigentlich nur dieses Geschäft mit der Macht, das gerade dargestellte, betrieben wird und dort allerlei ziemlich irrelevante und reichweitenarme Medien betrieben werden, die im Wesentlichen nur dazu dienen, dieses Kerngeschäft zu kaschieren und dem eine seriöse Fassade zu geben, durch den Anschein von Medien. Und das nehme ich Wolfram Weimer auch sozusagen kollegial etwas übel, weil ich finde, dass er sich ja hier auch an den Idealen des Journalismus vergangen hat. Journalismus handelt in meiner nach meinem Ideal davon, die Macht zu kritisieren, kritisch und auch insofern irgendwo kämpferisch ausgerichtet zu sein, gegen die Macht etwas auch sozusagen gegen Widerstände öffentlich zu machen. Und das ist in meinen Augen irgendwo auch ein befreiendes Berufsbild, ein befreiendes Berufsbild deswegen, weil man als Journalist die Möglichkeit hat, quasi ohne Rücksicht auf die Interessen auch von Macht und Politik das zu schreiben, was man eben herausfindet und was man recherchiert. Und davon ist in dieser Weimar Media Group nichts geblieben, sondern die Weimar Media Group hat sich mit der Macht arrangiert im gemütlichen Feld, in der gemütlichen Sphäre des politischen Berlins. Und das ist insofern auch in meinen Augen überhaupt nicht akzeptabel. Deswegen ist Wolfram Weimar in meinen Augen kein Verleger, sondern er ist ein Händler mit der Macht. Er ist ein Händler mit Kontakten. Und dabei hat er spätestens mit der Übernahme seines Amtes als Kulturstaatsminister alle Grenzen des guten Geschmacks und meiner Meinung nach auch die Grenzen der Legalität klar überschritten.
Und Kanzler Friedrich Merz, der sich ja vorbehaltlos hinter seinen Kulturstaatsminister stellt, wie beurteilen Sie seine Rolle? Er sagt ja, weil jetzt da Angriffe angeblich von links oder von ganz links und ganz rechts kommen, bestärkt das seine These oder seine Auffassung, dass er einen guten Job macht. Was halten Sie von dieser Aussage, von dieser Begründung, von der Rolle von Kanzler Merz?
Also war schon ein spektakulärer Moment. Es gibt ja generell gesehen ganz wenige, die Wolfram Weimar gerade zur Seite springen. Eigentlich kaum jemand überhaupt aus der Union selbst, also aus der CDU. Selbst Markus Söder hat bereits angekündigt, dass jetzt alles auf den Prüfstand gestellt wird, überhaupt eine Kooperation zwischen dem Land Bayern und diesem Ludwig-Erhard-Gipfel. Der Einzige, der wirklich zu ihm hält, ist Kanzler Friedrich Merz. Der hat in einem wirklich spektakulären Moment am Sonntagabend im Bericht aus Berlin, also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hier in Deutschland, als dort ganz konkret auf unsere Recherche angesprochen wurde, wirklich eigentlich eine Frontalattacke gegen Apollonius ausgepackt und gesagt, also diese gesamten Vorwürfe hätten sich alle als falsch erwiesen. Das war das Zitat. Und das ist natürlich irre. Das ist, ja, das ist eine offene Lüge. Das kann man gar nicht anders sagen. Denn natürlich sind diese Vorwürfe in Dokumenten belegt. Sie wurden von eigentlich jedem überregionalen Medium in Deutschland aufgegriffen, verifiziert, bestätigt, an der Echtheit dieser gerade dargestellten Vorgänge, also dieses Kaufens, der Kaufmöglichkeit von Einfluss auf politische Entscheidungsträger, des Kaufens von Paketen, die Zugänge zu Bundespolitikern verkaufen, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und Friedrich Merz hat sich wahnsinnig für Wolfram Weimar in die Bresche geworfen, was auch für Kopfschütteln sorgt im politischen Berlin bei vielen Parteifreunden, denn er hat diese Affäre Wolfram Weimar und die eigentlich unhaltbare Position Wolfram Weimars zu einer Affäre Friedrich Merz gemacht. Und natürlich auch die Frage aufgeworfen, warum macht der Bundeskanzler das? Warum wirft sich der Bundeskanzler so sehr ins Zeug, um eine eigentlich nicht mehr zu rettende Position von Wolfram Weimar zu retten? Und das sorgt für viel Kopfschütteln, auch für viele weitere offene Fragen.
Offene Frage an Sie, also warum macht er das? Was glauben Sie? Was ist das Motiv von Friedrich Merz? Und vielleicht Folgefrage, was würden Sie dem Kanzler aktuell raten, wenn Sie jetzt quasi oberster Berater der Bundesregierung wären rund um diese Affäre von Wolfram Weimar?
Darüber kann man nur spekulieren. Ich möchte da auch gar nicht so viel raten, denn es ist sicherlich so, dass Wolfram Weimar und Friedrich Merz Freunde sind. Und dass der Bundeskanzler sich für einen Freund in die Bresche wirft und sogar für einen Freund lügt, will ich ihm so auf persönlicher Ebene gar nicht zum Vorwurf machen. Und da möchte ich ihm auch gar nicht von abraten. Man kann nur objektiv politisch feststellen, dass er sich selbst damit in die Schlusslinie bringt, dass er sich selbst gefährdet, dass er selbst die Position der Bundesregierung damit gefährdet und dass er hier ein nicht mehr zu rettendes Feld betritt. Und dass er auch, und das glaube ich, schwingt bei diesem Auftritt, gerade erwähnten Auftritt mit, dass er die Glaubwürdigkeit seines Amtes gefährdet, denn er unterliegt dort einer Hybris, einem Größenwahn, dass er der Meinung ist, ganz offensichtlich, dieses Amt des Bundeskanzlers, das würde ihm die Macht auch verleihen, über die Wahrheit zu entscheiden und festzulegen, was die Realität ist und was nicht. Und da hat er sich, glaube ich, ganz massiv getäuscht, auch in einer veränderten Öffentlichkeit, die verändert wurde durch neue Medien, aber auch durch soziale Medien, in der das nicht mehr funktioniert. Und deswegen ist auch dieser Auftritt von Friedrich Merz absolutes Eigentor geworden. Es gibt ganz kritische Kommentare dazu, auch in der Zeit, in der FAZ, in der Welt, bei der NZZ und so weiter und so weiter. Und deswegen war es ein schwerer, schwerer taktischer Fehler. Die Motive dahinter sind einerseits sicherlich Freundschaft, Näheverhältnis, vielleicht auch härtere Faktoren darüber hinaus, darüber kann man nur spekulieren. Ich denke allerdings auch ein bisschen, dass Wolfram Weimer hinter den Kulissen sicherlich viel auch tut, um Menschen davon zu überzeugen, irgendwie, dass diese Vorwürfe falsch wären. Aber wie gesagt, darüber kann man dann nur spekulieren.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dass dieses Verhältnis, quasi dieses Ministeramt, das ist eigentlich nicht mehr tragbar.
Also ich denke, also meiner persönlichen Analyse nach ist es nicht mehr haltbar, denn es geht hier, wie gesagt, um einen ganz massiven, nicht aus der Welt zu räumenden Interessenskonflikt. Den Interessenskonflikt kann er nur aus der Welt haben, indem er entweder seine Firma verkauft, das wäre aber quasi irrsinnig, oder indem er sein Amt abgibt. Anders ist das gar nicht aus der Welt zu bringen. Und da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, als dass er als Kulturstaatsminister zurücktreten muss. Schon von vornherein, also schon von vornherein durch den Interessenskonflikt. Jetzt kommt aber da hinzu, es hat mein Leser bei uns letztens geschrieben, völlig zu Recht, ja, wenn ich jetzt beim Klauen erwischt werde, reicht es auch nicht, dass du sagst, okay, ich gebe jetzt das zurück und dann ist alles wieder gut, sondern es ist ja hier ein schwerwiegendes Fehlverhalten da. Es ist tatsächlich ein wirklich, meiner Meinung nach, erhärteter Korruptionsverdacht im Raum. Und allein der Anschein, der diskreditiert die gesamte Bundesregierung, zerstört das Vertrauen in die Politik, und ist einfach ein Verhalten, was nicht geht und das eigentlich nach eigentlichen Maßstäben und so wie es ja auch in vielen Medien rezipiert, nur mit einem Rücktritt beantwortet werden kann. Wie der aussieht, wird sich zeigen, ob das jetzt sofort passiert oder ob man Wolfram Weimer dann in gewisser Zeit einen gesichtswahrenderen Weg offen lässt. Politisch ist er erledigt. Er hat jede Glaubwürdigkeit verloren. Er hat jedes politische Gewicht, jedes politische Kapital verwirkt. Das heißt, selbst wenn man ihn in diesem Amt belassen würde, würde er dort überhaupt nichts mehr bewegen können. Er ist einfach in meinen Augen politisch sozusagen verglüht.
Ja, Sie haben es ja angedeutet. Praktisch alle politischen Parteien, sogar in Teilen, sogar die Union, sind da kritisch eingestellt. Auch die Medien, Welt, Spiegel, aber es geht ja noch weiter. Sogar auch ARD und ZDF berichten mehr oder weniger kritisch, könnte man sagen. Überrascht Sie diese Wellen, die Sie da geschlagen haben mit dieser Affäre Weimer? Sind Sie da erstaunt, dass das eine bundesweite Affäre ausgelöst hat?
Also überrascht wäre zu viel gesagt, denn ich denke, diese Vorwürfe, die wir dort recherchiert haben, sind so klar und so eindeutig und eben auch so klar belegt, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als dass die auch tatsächlich eine entsprechende Affäre auslösen. Ich denke trotzdem, dass diese Affäre ein medialer Wendepunkt ist, was die Rolle neuer Medien angeht, die Macht neuer Medien. Das wird auch vielfach schon kommentiert. Gibt einen sehr hervorragenden Kommentar dazu, auch in der Zeit, der das klar benennt, dass die neuen Medien mit dieser Geschichte erstmals sozusagen zeigen konnten, auch welche Relevanz und welche Wirkmächtigkeit sie entfalten können. Und das ist natürlich ein Novum. Also, dass Apollo News breit und fair in einem kritischen Beitrag in der 20-Uhr-Tagesschau in Deutschland zitiert wird, dass Apollo News geradezu positiv in verschiedenen Mainstream-Presseorganen rezipiert wird, dass unsere Recherche gelobt wird, zitiert wird und eben auch diese Kraft hat, dass im Parlament heute, wir hatten ja eine Generaldebatte, dort alle Oppositionsparteien, von der AfD bis zur Linkspartei, die Grünen, allesamt auf diese Recherche von uns einsteigen und kritisch gegen Wolfram Weimer schießen. Diese Breite und diese Rezeption, die ist ein Novum und ich empfinde das als etwas sehr Positives, denn ein großes Problem unserer medialen Öffentlichkeit ist, dass wir verschiedene Wahrheiten haben und verschiedene Informationsstände. Also, dass quasi ein Taz-Leser einen ganz anderen Blick hat auf die Realität letztlich als, weiß ich nicht, ein Leser der Weltwoche. Und deswegen ist das tatsächlich, glaube ich, ein sehr positives Novum, dass wir in dieser Affäre Wolfram Weimer erstmals keine Brandmauer der Informationen mehr haben, sondern einen gleichen Informationsstand von News bis zur Süddeutschen Zeitung, von Zeit, Markus Söder, Jan van Aken, Katrin Göring-Eckardt, Apollo News, alle diskutieren mit verschiedenen Ansichten zur gleichen faktischen Grundlage. Und das ist der erste Schritt hin zu einer Normalisierung der Debatte, zu einer Normalisierung auch dieser gesellschaftlichen Aufladung. Und deswegen ist das, glaube ich, ein echtes Novum, ein echter Dammbruch, eine echte Zeitenwende, glaube ich, für uns jedenfalls auch einfach als Medium. Ja.
Ja, genau, Sie sagen es, der Apollo News ist wenn ich richtig informiert bin, als Schülerzeitung 2018 entstanden, eigentlich ordentlich gegründet, erst 2023. Ich meine, Sie sind 23-jährig. Können Sie mal so ein bisschen erzählen, was ist Apollo News? Wer sind Sie? Meine, was müssen wir über beide Namen, Apollo News und Max Mannhardt, wissen, damit wir diese ja, neuen bemerkenswerten Schlagzeilen generierenden Instrumente, kritischen Instrumente da ein bisschen kennenlernen?
Also wir sind gegründet mal tatsächlich als Schülerzeitung und so weiter. Bin schon seitdem eigentlich in diesen neuen oder alternativen Medienszenen unterwegs. Ich habe mal für die Axis Guten gearbeitet, für dich ist Einblick. Und ich erinnere mich auch an eine Zeit damals, wo sozusagen diese neue Medienwelt noch ganz anders war. Da gab es weder Budgets noch Zitierungen noch solche Momente wie jetzt, sondern es war alles sehr klein und ultra isoliert, gerade auch wenn wir zurückdenken an die Corona-Jahre ab 2020. Haben wir damals ja eigentlich kritische Berichterstattung über die Corona-Politik gemacht, über die Impfzwangspolitik dann später auch. Also eigentlich von Anfang an, und das war damals total isoliert. Und da war jede Öffnung und jeder auch Kontakt zwischen neuen Medien und sozusagen etablierten Medien undenkbar. Und das hat sich aufgeweicht und durch verschiedene Faktoren, denke ich, was sehr positiv ist. Wir haben dann Apollo News 2023 ernsthaft als Medium gegründet. Wir haben mittlerweile 20 Angestellte hier in Berlin in unserem Büro, machen eine Homepage mit täglich 30 Artikeln. Und unser Fokus ist eigentlich sehr klar. Wir wollen ein Medium sein, was im klassischen Abonnement-Zeitungs-, also etwas ja besser gebildeten, politisch interessierten Publikum, bürgerlich, liberal, konservativ ansprechen kann. Und wir wollen eben dabei vor allen Dingen den Fokus setzen auf investigative Recherchen, also wirkmächtige investigative Recherchen. Und mein Anspruch ist einfach, dass wir als Medium so seriös sozusagen wahrgenommen werden, dass man sich über uns streiten kann, dass natürlich viele linke Kollegen sagen, oh, Apollo, das finden wir furchtbar, die Position, die Analysen, das teilen wir überhaupt nicht. Aber, und das hat mich eben auch positiv gestimmt, was viele Kollegen jetzt auch im Umgang mit dieser Weimar-Geschichte zu mir gesagt haben, war, wir finden Apollonius an sich gar nicht gut und so. Aber man muss halt einfach sagen, die Geschichte, die stimmt. Und das ist mein ganz einfacher Ansatz, zu sagen, was auf Apollonius steht, das soll stimmen. Das ist nach klassischen journalistischen Kriterien recherchiert und geprüft. Und darauf kann man sich einfach verlassen, was auf Apollonius steht, das stimmt. Und dann kann man sich über die verschiedenen Meinungen und Positionen immer irgendwo streiten. Wir sind ganz klar bürgerlich orientiert, liberal, konservativ, im Übrigen auch pro-westlich orientiert, was uns zum Beispiel sicherlich unterscheidet von der Weltwoche. Also da haben wir sicherlich eine andere Position in der Ukraine-Frage, auch in der Israel-Frage als viele andere. Aber der wichtigste Kernsatz unter allem ist einfach, was wir machen, ist meines Erachtens jedenfalls, meines starken Dafürhaltens, seriös, denn man kann sich darauf verlassen, dass die Fakten, die wir recherchieren, stimmen. Und dann kann ja jeder seine eigene Meinung dazu bilden.
Und warum der Name Apollo News? Was steckt dahinter?
Ja, also tatsächlich ist der Name Apollo News entstanden als Rückgriff auf die Mondmission. Sie haben eigentlich bei der Weltwoche auch immer irgendeine Rakete steht, ne?
Ja, genau.
Genau, also wir beziehen uns auf die Mondmission, auf die Apollo, also auf Apollo 11, die erste Mondlandung. Und das war für mich ein Zeichen, wie ich den Westen großartig finde und woran ich wirklich glaube und wovon ich überzeugt bin, also an einen Westen, der die Menschheit zu neuen Leistungen treibt, der Träume möglich macht, die eigentlich niemand für möglich gehalten hat, also technische Revolutionen schaffen kann, die, glaube ich, einfach nur in freien Gesellschaften entstehen kann. Und das wissen ja auch viele nicht, die Apollo-Mission war ja eine Antwort auf den sogenannten Sputnik-Schock und war auch im Kontext damals nuklearer Auseinandersetzungen entstanden. Und diese Apollo-Mission war ein großer Triumph, ein großer, starker und friedlicher Triumph des Westens gegenüber damals der Sowjetunion. Und deswegen ist,
Wahnsinn.
glaube ich, das ein großer Name, mit dem wir uns bis heute eigentlich ganz, ganz, ganz gerne identifizieren.
Was war für Sie ausschlaggebend, um Journalist zu werden? Was hat Sie vielleicht auch politisiert in Ihrer Jugend, in Ihrer Teenagerphase?
Also ich bin aufgewachsen hier in Berlin, Kreuzberg, und da kriegt man natürlich viel mit. Einerseits des klassisch linken Milieus, das hier überall und allgegenwärtig ist, und andererseits natürlich aber auch die Verfehlungen, was Kriminalität angeht, was hier auch Integrationsversagen angeht und so weiter. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch gar nicht der Einzige, der hier aufwächst und da viele skeptische Grundgedanken hat zu vielen linken Mythen, die unsere Gesellschaft heute hier irgendwie so ein bisschen zugrunde legen, und viele Konflikte, über die wir heute diskutieren, konnte man da eben auch schon früher irgendwie am eigenen Leib erleben. Ich bin aber dann eigentlich klassisch, als man so fünf, als ich 15, 16 war, sehr stark politisiert worden, wie das, glaube ich, vielen geht. Da interessiert man sich einfach dafür irgendwo, liest viel. Und ja, dann bin ich irgendwie relativ klassisch liberal, habe ich mich da so politisch irgendwo belesen und da so meine Ideale gefunden. Journalist wollte ich irgendwie schon sehr lange werden, hat mich sehr fasziniert, dieser Beruf, diese Freiheit, glaube ich, auch, die dieser Beruf einem bietet, weil man eben als Journalist im Gegensatz als zum Beispiel Politiker keine Rücksicht nehmen muss und auch nicht angewiesen ist auf dieses ewige Spiel von Kontakten und von hier und dort einschleimen und dort wieder gucken, wie der das sieht, sondern als Journalist ist man der Wahrheit verpflichtet und diesem Streben und in diesem Kampf sehr, sehr frei. Und das fand ich eben immer den viel attraktiveren Beruf, wenn man sich irgendwie in diesem politischen Bereich irgendwo niederlassen will, auch weil es ein wirklich freier Beruf ist, in dem Sinne, dass man tatsächlich am freien Markt arbeitet und am freien Markt agieren kann, im Gegensatz eben zum Politiker oder eben auch zum, weiß ich nicht, Politikwissenschaftler, wo man immer dann an den Tröpfen auch des Staates hängt. Das hat mich nie gereizt. Ja, das alles hat sich so zusammengefunden. Ich habe auch viel, viel früh gelesen über große Vorbilder des Journalismus. Also ein großes Vorbild von mir ist also die Person Axel Springer, die mich immer sehr, sehr fasziniert hat, aber auch zum Beispiel Rudolf Augstein. Das hat mich immer schon sehr fasziniert und begeistert. Also die großen Figuren zur Gründung der Bundesrepublik, die, glaube ich, durch einen ganz revolutionären Ansatz im Journalismus, auch als Verleger, die hohe Risiken eingegangen sind, die sehr, sehr kritisch, kämpferisch gegen die Macht vorgegangen sind. Also Rudolf Augstein, sagt man ja immer, Sturmgeschütz der Demokratie, der Spiegel. Und dieses Sturmgeschütz war immer gerichtet gegen das Kanzleramt und gegen die Regierung und so. Und ich glaube, das sind auch Personen, die wir ein bisschen vergessen haben in Deutschland, als eigentlich ganz wesentliche konstitutionelle Figuren, die irgendwie diese Demokratie hier auch wirklich vital möglich gemacht haben. Übrigens meiner Meinung nach viel wichtiger waren als zum Beispiel dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dessen Bedeutung geschichtlich, glaube ich, so ein bisschen immer überhöht wird für die Bundesrepublik.
Ja, jetzt betreten Sie da im Eiltempo diese große Bühne, diese große Medienbühne in Berlin, generieren natürlich auch Reibung auf diese Art und Weise, wie Sie Journalismus betreiben. Das passt nicht allen. Sie werden da als der rechte Junge quasi beschrieben, der weiß ich nicht was, Steigbügelhalter, der weiß ich nicht was alles. Was sagen Sie zu solchen Vorwürfen? Oder vielleicht ein bisschen anders gefragt, was ist die größte Fake News, die Sie über sich bereits lesen mussten oder vielleicht auch Apollo News?
Was ist die größte Fake News,
Ja.
glaube ich, die wir jemals gelesen haben? Das ist eine gute Frage. Also es gibt schon viel Absurdes, was über uns geschrieben wird. Also viele aus den sozusagen etablierten Medien schreiben zum Beispiel über uns, wir wären irgendwie, unser Ziel wäre es, die AfD zu pushen. Und das finde ich immer irgendwie absurd und auch lächerlich und auch gar nicht zu erklären, warum sollte es mein Ziel sein, eine Partei zu pushen. Ich erinnere mich immer daran, als wir dann, und wir haben ja natürlich damals die Ampel in Deutschland, die Ampelregierung sehr scharf kritisiert. Und Olaf Scholz, und haben immer gesagt, ja, so Machtkritik und so. Und dann haben immer viele gesagt, von auch Linke und so, ja, und jetzt, wenn dann die CDU an die Macht kommt, dann werdet ihr bestimmt gar nicht mehr so machtkritisch sein und dann werdet ihr auch die Nähe zur Macht suchen und so. Und ich glaube, wir haben sehr stark gezeigt, nein, also jetzt ist die CDU und Friedrich Merz und Wolfram Weimer an der Macht, der sicherlich politisch viel näher steht zu mir, und wir sind, glaube ich, genauso irgendwo gnadenlos kritisch gegenüber der Bundesregierung, wie wir das halt einfach so als unseren Auftrag sehen. Deswegen kann ich das nicht so sagen. Ja, ich denke, da wird viel missinterpretiert, dass wir da irgend so eine Agenda fahren würden. Unsere Agenda ist einfach Journalismus zu machen und damit natürlich irgendwo wirkmächtig zu sein, regierungskritisch zu bleiben in alle Richtungen. Ja, da wird viel, glaube ich, falsch interpretiert. Und wir bleiben kritisch, egal was passiert. Und auch wenn jetzt, wie gesagt, wir sind kritisch geblieben, als die CDU an die Regierung kommt, und selbst wenn jetzt die AfD an die Regierung kommt, eines Tages werden wir genauso kritisch gegen diese AfD-Regierung berichten, weil der einzige Sinn von Journalismus ist ja, also sozusagen kritisch sich zur Macht auszurichten. Sozusagen, wenn man die Macht verteidigt, lobt, rechtfertigt, dafür gibt es riesige Pressestellen, dann kann man Pressesprecher werden, aber nicht Journalist.
Was ist für Sie? Sie haben das vielleicht schon ein bisschen angetönt, aber wenn Sie jetzt das ganz konkret spezifizieren müssten, was ist für Sie guter Journalismus und vielleicht noch wichtiger, was ist es nicht?
Also ich glaube, da gibt es ein großes Missverständnis. Viele Kollegen interpretieren den journalistischen Ethos gerade so ein bisschen sehr stark, indem sie sagen, ah, wir müssen, also die tragen ihre Seriosität so vor sich her. Und die Seriosität führt aber dazu, dass sie unkritisch werden, weil sie sagen, oh, das kann man so nicht sagen, das kann man so nicht sagen. Und im Endeffekt dürfen wir nur das schreiben, was die offiziellen Quellen sowieso sagen. Das ist dieser Expertenjournalismus, der sagt, wenn es das Robert-Koch-Institut nicht im Endeffekt sagt, dann glauben wir es nicht. Und ich habe einen Zugang zu Journalismus, der sehr stark davon ausgeht, dass man in den Mittelpunkt seine eigene Analysefähigkeit stellen muss und dass man sich auch zu komplexesten Fragen, wie eben zum Beispiel Corona, als Journalist einfach seine eigene Meinung bilden muss und dann niemals vertrauen darf auf Experten, auf Organisationen, auf den Staat und dort auch eine gewisse größenwahnsinnige sozusagen Idee hat, dass man natürlich als Journalist plötzlich Ahnung von allem haben muss. Aber ich glaube, das ist irgendwie mit diesem Berufsbild gar nicht, das ist von diesem Berufsbild gar nicht zu trennen. Man muss darum kämpfen, man muss dabei ringen. Und das ist, glaube ich, was uns auch unterscheidet ist. Ich sage hier allen immer, nein, unser Job ist eigene Analysefähigkeit und auch das Hervorbringen von Wahrheiten, von Fakten und so weiter gegen Widerstände. Und das ist eigentlich, ja, das ist so der Kern für mich des Journalismus. Und bei vielen Kollegen habe ich zu sehr immer das Gefühl, dass da diese Bräsigkeit und dieses Beharren auf den offiziellen Stellen, den offiziellen Kanälen, den Experten und so weiter zu sehr betrieben wird und dass deswegen viel zu oft bestimmte Vorgänge, die skandalös sind, eben nicht ans Licht kommen mehr.
Also Recherche quasi wieder mehr ins Zentrum oder vermehrt ins Zentrum zumindest. Das ist
Genau, eigene Recherche und auch den Mut dazu, dann auch seine eigene Position, seine eigene Analyse zu formulieren. Selbst wenn man sozusagen nicht die Rückendeckung hat von Experten, nicht die Rückendeckung hat von irgendeiner offiziellen Institution, sondern indem man sozusagen in diesem Treiben hin zur Wahrheit einfach seinen eigenen Weg gehen muss, auch mit den damit verbundenen Risiken im Übrigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für diesen Beruf,
Das
ja.
ist aber interessant, das ist interessant. Früher war ja immer bei diesen Mainstream-Medien, von denen ja immer die Rede ist, da war immer so ein bisschen das Klischee haftete denen an, dass die so eine gewisse linke Schlagseite haben. Jetzt kommen sie, sind da noch neu dabei quasi, von den alternativen Medien, sogenannt Tichy News, Apollo News wird auch genannt, Achse des Guten haben sie, glaube ich, auch schon dafür geschrieben. Wie beobachten Sie diese alternativen Medien? Ist das jetzt, wird da noch, wie Sie sagen, wird da noch genug recherchiert eigentlich? Oder besteht da die Tendenz, dass man jetzt eigentlich ins Gleiche verfällt, nur von der anderen Seite? Ist da quasi wieder eine Schlagseite erkennbar? Wie beurteilen Sie quasi diese alternativen Medien aktuell? Wird Ihnen da noch genügend recherchiert?
Also ich glaube, es ist so. Es entsteht erstmal eine riesige Lücke in der Berichterstattung, weil die etablierten Medien bestimmte Felder freilassen. Und jetzt ist eine Sache ganz klar. Diese Lücke wird gefüllt werden. Die entscheidende Frage ist nur, wie und von wem. Wird sie gefüllt werden seriös durch Medien, die sich den journalistischen Standards verpflichtet fühlen oder nicht? Und da gibt es natürlich in dem Bereich der alternativen Medien und diesem Wildwuchs und von allen Seiten und so weiter, gibt es solche und solche. Es gibt dort großartige Projekte und Sie haben ja schon einige auch genannt und Kollegen, die einen ganz tollen Job machen. Es gibt meines Erachtens aber auch dort Trittbrettfahrer. Es gibt dort Leute, die eben unseriös sind, die Leute auch hinters Licht führen. Es gibt dort auch Geschäftemacher, meiner Meinung nach. Also das muss man sehr differenziert sehen. Und ich glaube, man muss ein bisschen zugutehalten den alternativen Medien, dass sie natürlich von ultrakleinen Strukturen kommen. Also auch wir, ne, wir sind ja ohne Funding, ohne große Finanzierung, sonst was gegründet. Am Anfang saßen wir hier, hab ich persönlich 12.500 Euro eingelegt. Das war so ziemlich alles Geld, was ich damals bis dahin verdient hatte. Das braucht man in Deutschland, um eine GmbH zu gründen. Und dann saßen wir da mit ein paar Leuten im Wohnzimmer und haben dann unsere Website selber gebastelt und so. Und das ist natürlich, wenn man von so kleinen Strukturen kommt, hat man es natürlich schwerer in der Rechercheleistung und so weiter mitzuhalten, mit großen Medien. Deswegen durch diese Kleinheit und so weiter ist es natürlich auch schwer, große Rechercheprojekte zu machen. Aber genau deswegen, das ist ja unser Anspruch, dass wir jetzt wachsen wollen, dass wir sozusagen die Reichweiten und auch die Finanzierung, wir sind ja im Wesentlichen Spenden finanziert auch und neben Werbung, das sind unsere beiden so Ertragsquellen, dass wir diese Gelder nutzen, um zu investieren, um mehr Leute einzustellen, um eben wirklich diese Recherche, diesen investigativen Journalismus in den Mittelpunkt zu stellen, weil das ist auch das Einzige, was dann wirklich Veränderungen produzieren kann, wie man jetzt, glaube ich, dieses Jahr bei zwei großen Geschichten von uns gesehen hat, nämlich ins Frauke Borsius-Gersdorf, was wir ja angestoßen haben, und dann eben jetzt auf Wolfram Weimer. Das ist der Fokus. Aber Sie haben komplett recht. Auch in diesem Feld ist nicht alles perfekt. Da gibt es Risiken, da gibt es ganz bedenkliche Tendenzen auch. Und wir wollen halt einfach ein Medium sein, was in diese Lücke unterwegs ist, aber eben wirklich für seriöse, glaubwürdige Rechercheleistung steht, auf die man sich verlassen kann.
Was für eine Rolle spielt in dieser Hinsicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ARD und ZDF? Wie beurteilen Sie diese beiden gebührenfinanzierten Sender?
Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk nimmt in Deutschland insgesamt eine ganz fatale Rolle ein, weil er politisch total einseitig ist einerseits, andererseits aber mit Budgets operieren kann. Also wir reden ja von knapp 10 Milliarden, die überhaupt kein anderer großer Medienverlag in Deutschland aufbringen kann. Also selbst die allergrößten, also selbst die RTL-Gruppe, selbst der Axel Springer-Konzern kommen bei diesen Budgets nicht mit. Das heißt, da wird auch die gesamte Wettbewerbssituation ausgehebelt. Und das hat mehrere schlechte Seiten. Das hat nicht nur die schlechte Seite, dass das eine ganz massive politische Indoktrinationstendenz hat nach links. Es hat aber auf der anderen Seite auch die Tendenz, dass linke private Medien durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk quasi kaputt konkurriert werden. Und man sieht doch, dass hier, das ist meine feste Überzeugung, dass Marktmechanismen im Journalismus eine positive Tendenz sind, weil sie Leserfeedback signalisieren, weil sie dazu führen, dass Medien, dass Magazine und Journalisten nicht träge werden. Und auch diese Marktkräfte, die ja auch in linken privaten Medien aktiv sind und dort durchaus zu Verbesserungen führen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgeschaltet sind. Deswegen glaube ich, der öffentliche Rundfunk schadet aktuell viel, viel mehr als er nutzt. Er kommt dieser angeblichen Rolle in unserer Demokratie aktuell nicht nach. Und ich bin auch immer wieder ein bisschen erstaunt, dass nicht auch linke Kollegen im Journalismus das schärfer kritisieren, weil dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk auch die Geschäftsmodelle dieser Verlage, also des Spiegel-Verlags zum Beispiel und so weiter, mit auch übrigens unlauteren Wettbewerbsmethoden sabotiert in meinen Augen.
Und was ist insofern das Hauptziel, die Hauptaufgabe, das Grundmotiv von Apollo News? Was ist der Sinn und Zweck Ihrer Zeitung auf den Kern fokussiert?
Also ich glaube, da muss man das immer so sehen. Unsere Gesellschaft und oder sagen, offene Gesellschaften haben einen großen Vorteil, sie haben gewisse Selbstheilungskräfte. Und eine Selbstheilungskraft liegt in der Kraft des Marktes. Und solange wir im Journalismus einen freien und offenen Markt haben, führt das Auslassen von bestimmten Dingen und Berichterstattungsobjekten durch die klassischen Medien dazu, dass ein Markt entsteht. Und dieser Markt, also der Markt an bestimmten Personen, die nicht mehr angesprochen werden, an bestimmten Themen, die nicht mehr recherchiert werden, dieser Markt, der gibt dann wieder Auftrieb für neue Medienprojekte, die das korrigieren. Und da sehe ich Apollo News. Apollo News ist ein klar wirtschaftlich orientiertes Projekt, also ein Projekt. Wir wollen ein Unternehmen aufbauen, wir wollen einen Verlag aufbauen, wir wollen ein neues Medium aufbauen. Und durch diese Marktlücke haben wir tatsächlich die Chance, tatsächlich ja, zu wirken. Und diese Missstände, die wir gerade alle diskutiert haben im Journalismus, tatsächlich nicht nur zu bemängeln und nicht nur uns darüber aufzuregen, sondern tatsächlich praktische Abhilfe zu schaffen und es zu verbessern und zu lösen. Und das ist die Kraft des Marktes oder die Kraft einer freien Gesellschaft. Und in dieser Situation sehe ich sozusagen ein bisschen Apollonius. Also wir wollen einen, wenn man so will, klassischen Verlag aufbauen, ein Presseerzeugnis werden, was eben diese Lücke in der Berichterstattung mit seriösem Journalismus füllen kann.
Was ist eigentlich, Herr Mannert, was ist die große Story aktuell in Deutschland? Worüber streitet man sich? Worüber scheiden sich die Geister? Wo hat man am meisten Aufmerksamkeit, wenn man es anspricht, was sich ja Nicht mehr alle getraut. Was ist aktuell das größte Problem in Deutschland?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, das größte Problem letztlich sind zwei Dinge. Man kann das so ein bisschen geteilt betrachten. Das eine Problem ist sicherlich einfach die Aushöhlung der Meinungsfreiheit, die Aushöhlung des politischen Prozesses, also die Ausgrenzungslogiken, die Brandmauerlogiken, aber auch die offenen Tendenzen. Wir reden ja da mittlerweile auch über Razzien und Hausdurchsuchungen in Deutschland. Und die sind für mich so ein bisschen das Kernproblem. Deshalb, weil solange wir eine offene Gesellschaft haben, solange wir einen freien Diskurs haben, solange wir eine Demokratie, funktionierende Demokratie haben, solange gibt es Probleme wie den wirtschaftlichen Abstieg, gibt es Probleme wie die Migrationskrise und so weiter. Aber es entstehen dann immer Gegenkräfte, die das stabilisieren und normalisieren. Und das haben wir zum Beispiel meines Erachtens in Amerika gesehen, wo wir eine starke auch Tendenz ähnlich wie in Deutschland hatten, aber die US-Demokratie stark genug war, dass dann quasi eine Gegenbewegung entstand, die das jetzt wieder zurückdreht, kann man auch wieder sehr kritisch draufblicken, aber das Muster ist ja klar. Es gibt dann ein Pendel und es gibt eben diese Selbstheilungskräfte einer demokratischen Gesellschaft. Und deswegen, wie würde ich da etwas gelassen draufblicken, weil ich glaube, diese Selbstheilungskräfte, die wirken. Der eigentliche Punkt, wo man draufschauen muss, ist die Frage, haben wir einen freien Diskurs, haben wir eine offene Demokratie? Oder gibt es eben Tendenzen, die Macht, die jetzt gerade bestimmte Kreise haben, zu zementieren und zu manifestieren, indem eben diese Heilungsmechanismen ausgeschaltet werden? Und deswegen blicke ich sehr kritisch auf Themen wie das AfD-Verbot, auf Themen wie eben diese Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland und diese gesamten Brandmauerlogiken, und würde sagen, das ist insofern eigentlich das Hauptproblem und die Kern- und Entscheidungsfrage, wenn man so ein bisschen sich angucken will, wo geht die Zukunft von Deutschland hin? Weil wenn sozusagen diese Offenheit beibehalten wird, bin ich sehr optimistisch, weil diese Selbstheilungskräfte dann wirken können. Wenn das allerdings tatsächlich ausgeschaltet wird und wir einen immer unfreieren Diskurs haben, eine immer gestörtere Öffentlichkeit und letztlich auch eine zumindest irgendwo autoritäre Demokratie oder dann irgendwann vielleicht auch gar keine Demokratie mehr, dann wird all das ausfallen.
Also können wir festhalten, JD Vance hatte mit seinen Worten, die er an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 geäußert hat, der hatte damals recht. Meinungsfreiheit, größtes Problem von Deutschland.
Absolut, das würde ich, da hatte er recht, da hat man ja auch in den Reaktionen gesehen, wie das gesehen wurde. Es wird immer so vertauscht. Natürlich gibt es Probleme, die für den einfachen Menschen in Deutschland viel schlimmer sind. Also zum Beispiel natürlich die wirtschaftliche Lage, die Inflation und so weiter, die Migration, das Stadtbild, wie Merz ja gesagt hat, wenn man so will. Also die Kriminalität, die öffentliche Verwahrlosung hier in Berlin massiv. Aber ich würde sagen, eben das Urproblem, das Kernproblem, das ist tatsächlich das sind diese Fragen der Meinungsfreiheit und auch des demokratischen Diskurses.
Sehen Sie da eine gewisse Entspannung? Da ist es ja auch oftmals mit der AfD, kommt da in den Zusammenhang oder wie hältst du es mit der AfD als zentrale Frage in Deutschland, wenn es um die Meinungsfreiheit geht, wenn man sich da befürwortend oder nur schon nicht kritisch äußert, ist man schon quasi abseitig, hinter der Brandmauer verschubladisiert. Bessert sich da irgendetwas? Sehen Sie da eine gewisse Entspannung dieses Debattenklimas auch hinsichtlich der AfD? Die Zustimmungsraten oder Zustimmungswerte, die steigen ja, während die Angriffe immer von außen betrachtet zumindest immer extremer werden. Wie sehen Sie so ein bisschen dieses Meinungsklima rund um die AfD? Normalisiert sich da etwas in Deutschland? Tut sich da was?
Es gibt da beide Tendenzen. Ich glaube schon, dass es eine Normalisierung gibt, weil die AfD auch einfach stärker wird. Ich glaube eben, der wichtigste Punkt ist immer dem allem vorgelagert, die Frage in der Öffentlichkeit, also in den Medien. Also die Frage ist, gibt es eben diese Brandmauer der Information? Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Das ist irgendwie dann der Ursprung und der Ausgangspunkt. Und da sehe ich positive Entwicklungen. Da sehe ich eine Normalisierung, die auch diese ganze Weimar-Affäre gezeigt hat, dass dort plötzlich ganz andere Kontakte und Dialoge wieder möglich sind, dass man aufeinander zugeht, dass man sagt, naja gut, nur weil das von denen kommt, muss es nicht falsch sein. Eine Wahrheit bleibt eine Wahrheit, auch wenn sie von Apollonius recherchiert wurde. Es gibt dort Normalisierung. Ich würde sogar sagen, es gibt auch schon so gewisse Heilungsprozesse,
Ja.
also dass man auch bei gewissen linken Kollegen vielleicht auch versteht, zunehmend versteht, ja, was treibt eigentlich dort die Rechten oder die Bürgerlichen, die Liberalen, die Konservativen, was treibt die an, was steht hinter dieser Gegenbewegung, weil wir aber oft auf der anderen Seite auch dieses verschwörungstheoretisch angehauchte Glauben haben, eben zu sagen, da stehen sinistre Kräfte dahinter, da steht irgendwie die AfD, da stehen irgendwelche Geldflüsse dahinter und so weiter. Da gibt es eine Heilung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Teile des, ich sage mal, politischen Establishments, meiner Meinung nach, die immer schärfer und stärker um sich schlagen, je mehr sie unter Druck kommen. Und das sieht man zum Beispiel an diesem Aufstieg des Themas AfD-Verbot. Ja, also das Thema AfD-Verbot kommt ja ironischerweise jetzt immer stärker, wo die AfD auch immer stärker wird und wo es insofern fast kaum mehr möglich ist, die AfD zu verbieten, bei annähernd 30%. Und wenn wir im Osten gucken, wo dann teilweise über absolute Mehrheiten schon geredet wird in Deutschland. Das heißt, auch diese Tendenz gibt es, dass dort immer schärfer, immer stärker um sich geschlagen wird, je mehr sozusagen auch dieser Machtverlust, den es natürlich dort gibt, spürbar wird. Deswegen, es gibt beide Tendenzen in Deutschland und an der Stelle ist es ein bisschen offen, wohin es sich entwickelt. Ich bin aber generell durchaus positiv und optimistisch gestimmt, dass es in Deutschland schon möglich ist, innerhalb des demokratischen Systems, innerhalb dieser demokratischen Öffentlichkeit eine Normalisierung wieder zu schaffen, eine Heilung zu schaffen und eine Verbesserung. Ich würde da, viele so Konservative haben da ja so einen Ultrapessimismus. Ich wäre an der Stelle nicht zu pessimistisch, weil, und das ist immer mein Kernpunkt, wir niemals unterschätzen dürfen, welcher kulturelle Schatz und Wert dieser westlichen Gesellschaften unter uns liegt und dem allen zugrunde liegt. Und in dieser Kulturgeschichte des Westens, in diesen Strukturen, in dem, was da unter uns liegt, in dieser Zivilisation, da liegt so viel noch und so viel Stärke, glaube ich, die uns eigentlich noch ganz viele Möglichkeiten bietet, der Heilung und der Normalisierung und der Besserung. Deswegen wäre ich nicht zu pessimistisch.
Gut, es ist ja nicht nur der Westen. Also als Schweizer, da blicken wir höchst gespannt und auch mit wahnsinnig, ja, hoffnungsvollen, lichtblickenden Gedanken nach Deutschland. Ich meine, Sie haben jetzt diese politmediale Elite angesprochen, die da tut sich was, Brandmauer lockert sich, bröckelt langsam. Aber was Sie noch nicht gesagt haben, ist, dass ja eben bei den Bürgern im Volk quasi auch etwas tut. Oder wie nehmen Sie das wahr? Gibt es da überhaupt eine Brandmauer? Wie sehen das die Bürger? Was haben Sie da für Reaktionen? Glaubt man eigentlich noch, was da geschrieben wird, gesagt wird auf oberster Stufe in Berlin? Wie sehen Sie dieses Thema?
Nein, also ich glaube, in der Bevölkerung gibt es diese Brandmauer sowieso gar nicht. Also, dass man da jetzt dass das noch großartig der Fall wäre, gibt es vielleicht außerhalb von Berlin, Friedrichshain, glaube ich nicht mehr. Die Bevölkerung verändert sich massiv. Also, wir haben natürlich tatsächlich jetzt einen Ruck in den letzten Jahren hin zu einer ganz, ganz klaren Mehrheit der Deutschen, die eine Mitte-Rechts-Politik letztlich wollen. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Da haben wir ganz glasklare Mehrheiten inzwischen in allen Bundesländern. Die Verschiebung dort in der Bevölkerung ist, glaube ich, klar, weil man mittlerweile auch bestimmte Faktoren spüren kann. Und ich glaube auch dort einfach auch der Intuition der Bevölkerung mehr vertrauen soll. Das ist ja auch ein Zeichen dieser Expertendemokratie, dass wir den Menschen ihre Intuition und ihre Empfinden absprechen wollen und dann immer kommen mit, oh, die Experten sagen, Ausländerkriminalität ist überhaupt kein Problem. Die Experten sagen, der Wirtschaft geht es gar nicht schlecht, während alle Leute spüren, ich habe monatlich immer weniger Geld in der Tasche. Und irgendwie, es wird immer gefährlicher auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe immer mehr Sorge, was weiß ich, um meine Nachbarn, wer Kinder hat, um seine Kinder und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz massiv, diese Probleme, die wir haben im Kern, also vor allen Dingen die Wirtschaft, die Migration, aber auch die Regulierung, die Politik der Bevormundung. Das sind Dinge, die, glaube ich, die breite Bevölkerung einfach spürt und merkt. Und aus ihrer reinen Intuition heraus schon dazu kommt, dass es nicht so weitergeht. Insofern dort ist das Thema Brandmauer, glaube ich, sowieso schon beendet.
Also weniger Berlin, mehr Deutschland, vielleicht sogar mehr Deutschland, mehr Demokratie nach Schweizer Vorbild. Wie sehen Sie so dieses Thema? Könnte man, das ist ja noch eine junge Demokratie, wie sehen Sie so dieses Themenfeld mit direkt demokratischen Instrumenten? Wäre das ein Wagnis, das man eingehen könnte, sollte, müsste in Deutschland? Mehr Macht dem Volk, bottom-up statt top-down?
Das ist jetzt eine sehr grundsätzlich theoretische, demokratietheoretische Frage. Ich bin natürlich eigentlich als liberal-konservativer immer etwas skeptisch, was die Masse generell angeht. Ja, also das ist, ich bin ja sozusagen als Liberaler zu behalten, einen sehr individualistischen Blick auf die Welt zu haben und immer skeptisch zu sein, die Idee, die Herrschaft der Massen oder so, das wäre so gut, wir bräuchten eine Räterepublik oder so weiter. Das Schweizer, Modell ist sehr spannend, funktioniert in der Schweiz wunderbar. Ich glaube aber, dass wir eigentlich in Deutschland mit dem Grundgesetz und unserer parlamentarischen Demokratie ein wunderbares System haben, was sehr lange wunderbar funktioniert hat, was immer auch Schwächen hat, aber was ganz im Wesentlichen ein funktionierendes demokratisches System ist. Und wir uns eigentlich nur darauf besinnen müssten, innerhalb dieses Systems so zu arbeiten und auch mit der Demut und dem Respekt gegenüber den Ämtern, mit der Demut gegenüber dem Willen des Volkes, der ausgedrückt wird durch die Parlamente, dass wir dort eigentlich all diese Probleme lösen könnten. Deswegen stellen sich für mich diese Fragen nicht zu sehr. Ja, es ist richtig, das politische Berlin leidet unter einer Hybris, leidet darunter, dass man denkt, aus den Eliten heraus könnte man nun steuern und so weiter. Es bräuchte mehr Verständnis dafür, dass eine Demokratie darauf basiert, auf der Erwartung in den mündigen Bürger und dass man dem Votum dieses mündigen Bürgers auch vertrauen darf und vertrauen muss und es weder psychologisieren noch kriminalisieren sollte. Insofern ja, da braucht es mehr Zuvert oder Vertrauen oder Zutrauen auch in die Bevölkerung. Ich glaube aber generell, dass wir eigentlich mit unserem System, wie es in Deutschland einmal war, mit dem Grundgesetz und so weiter wunderbar fahren würden, wenn sich sozusagen die politischen Kräfte ein bisschen mehr darauf besinnen würden.
Auch vielleicht für jemanden ist dieses System, das Sie jetzt eben ge gerade beschrieben haben, von der AfD, von einer erstarkenden AfD bedroht. Wenn ich so ein bisschen die Zeitungen und die Voten lese, dann habe ich immer gerade das Gefühl, Deutschland steht nahe vor dem Abgrund. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Ist da die AfD eine Gefahr? Meine, wie würden Sie das jemandem vielleicht erklären oder wie würden Sie entwarnen? Für jemanden, der sich da ernsthafte Sorgen drum macht, weil diese Leute gibt es ja auch in Deutschland, die da ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie diesen Funktionären und Politikern der AfD zuhören. Wie würden sie da entwarnen oder den Wind aus den Segeln nehmen?
Also, ich glaube, das Grundproblem dieser Debatte in Deutschland ist, dass wir nur noch mit dem Schlagwort 1933 diskutieren und argumentieren. Also, wir haben immer das Damoklesschwert, das Ende der Weimarer Republik und dann jetzt also erleben wir das wieder. Und das finde ich fast das, was mich daran am meisten aufregt, ist die Unkenntnis und auch die Arroganz gegenüber unserer Geschichte an dieser Stelle, weil, da kann ich zum Beispiel wirklich nur jedem empfehlen, dass neueste Werk von Götz Ali zu dieser Frage, wie konnte das geschehen damals, sich damit zu beschäftigen, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, man verharmlost den Nationalsozialismus und die NSDAP in einer geradezu grotesken Art und Weise, wenn man sie mit der AfD gleichsetzt. Die AfD hat zwei ganz klare Kriterien nicht, die die NSDAP hatte. Das erste ist der Antisemitismus. Die AfD ist keine antisemitische Partei. Und das zweite ist, das Thema politische Gewalt. Also die AfD übt auch keine substanzielle politische Gewalt aus. Und jeder, der nun behauptet, na ja, ist ja immer noch dasselbe, nur ohne Antisemitismus und ohne politische Gewalt, wer also sagt, dass weder Antisemitismus noch politische Gewalt irgendwie Wesensmerkmale des Nationalsozialismus waren, zeigt halt in meinen Augen erstmal, dass er den Nationalsozialismus und auch übrigens die Frage des Antisemitismus, darüber könnten wir jetzt sehr lange reden, da haben wir vielleicht einen Rahmen dafür, nicht verstanden hat. Er hat nicht verstanden, was die Wurzeln des Antisemitismus sind, welche Bedeutung der Antisemitismus als Mobilisierungsfaktor für den Nationalsozialismus hatte, um den Nationalsozialismus mehrheitsfähig zu machen. Die Nazis haben den Antisemitismus nicht versteckt. Sie haben den Antisemitismus nach vorne gestellt, weil man in der Gesellschaft damals mit Antisemitismus Wahlen gewonnen hat. Die Parteien der späten Weimarer Republik haben den Antisemitismus der Nazis nicht angeprangert, weil sie wussten, dass Antisemitismus damals mehrheitsfähig war. Also das sind Dinge, die nicht verstanden werden. Und der zweite Punkt, der ist für mich noch entscheidender, ist, Sie möchten mich nicht unterbrechen, wenn ich nun ins
Nein, 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 ist
Reden
hochinteressant.
komme.
Hochinteressant.
Das zweite ist die Frage, woran ist die Weimarer Republik gestorben und wie konnte man, hätte man das verhindern können? Und da haben wir ein für mich wirklich unerträglich naiven Blick auf die Geschichte, denn die Linken sagen nun in Deutschland, ja, also das waren so ein paar dumme bürgerliche Politiker, Schleicher, Papen, Brüning, Hindenburg, die aus reiner Naivität die Nazis an die Macht gelassen hätten. Und es wäre vermeidbar gewesen, diesen Untergang der Weimarer Republik, wenn sich nur diese Politiker ein bisschen schlauer verhalten hätten, wenn man da dieses Verbot oder jenes Verbot gemacht hätte. Und das ist eine Verharmlosung, denn auch eine Geschichtsrelativierung, denn die letzten Reichstagswahlen, ich glaube 1932, also die letzten wirklich freien Reichstagswahlen 1932 in Deutschland, da hatten wir knapp 60% klar antidemokratische Parteien im Parlament. Also KPD, DNVP, NSDAP knapp 60%. Das ist der Grund, warum die Weimarer Republik gestorben ist. Hindenburg hat ja durchaus lange versucht, Hitler durch Präsidialkabinette und so weiter von der Macht abzuhalten. Die Weimarer Republik ist, das ist die historische Wahrheit, daran gestorben, dass die Deutschen die Demokratie nicht mehr wollten. Und das ist die zentrale Frage, um die es in einer Demokratie geht. Wir müssen die Menschen begeistern von der Demokratie und wir müssen auch darauf vertrauen, dass sich die Menschen mündig verhalten in einer Demokratie. Denn sobald die Mehrheit der Bevölkerung keine Demokratie mehr will, ist die Demokratie denklogisch sowieso schon am Ende. Und deswegen sollten wir aufhören mit billigen Floskeln, billigen Vergleichen, die im Endeffekt nur dem reinen Machterhalt dienen und eine Verharmlosung der Geschichte sind, die AfD zu dämonisieren. Und sie sollten viel mehr darauf achten, dass die politische Elite es unterlassen sollte, Dinge zu tun, die das Vertrauen in die Demokratie untergraben, und nicht untergräbt das Vertrauen in die Demokratie stärker als das Gerede über ein AfD-Verbot, über das Verbot der stärksten Oppositionspartei, über Razzien wegen Internetposts. All das sollten wir unterlassen und uns viel mehr darauf konzentrieren, eben diesen Glauben, dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen der Bevölkerung in die Demokratie und den Rechtsstaat zu stärken. Das ist das Einzige, was eben so einen demokratischen Rechtsstaat sichern und schützen kann. Und deswegen halte ich eben dieses ganze Gerede von 1933 für wirklich richtig gefährlich und eben auch wirklich für eine Arroganz gegenüber der Geschichte.
Letzte Frage abschließend. Womit würden Sie Ihre Leser, unsere Zuschauer begeistern von Deutschland? Warum ist Deutschland, das ja viele Probleme hat, wir haben das besprochen, aber auch gute Sachen, womit würden Sie kommen, mit welchen Fakten? Was begeistert an Deutschland? Warum ist Deutschland nicht verloren? Was ist das Tollste derzeit? Was läuft gut in der Bundesrepublik?
Also ich bin ja erstmal als Journalist angehalten zu nörgeln. Und ich sehe es mal als meine Aufgabe, über die schlechten Dinge zu reden, nicht über die guten. Das mögen manche nicht, die dann sagen, konstruktiver Journalismus muss her und so. Nein, das Wesen des Journalismus ist irgendwo destruktiv und negativ zu sein und kritisch zu sein. Wenn Sie jetzt fragen, was ist positiv über Deutschland, würde ich immer sagen, ich glaube, wir machen teilweise unsere Gesellschaft zu schlecht und wir blicken als Deutsche zu sehr zum Beispiel auf Länder wie China. Haben das Gefühl, da läuft alles besser und so weiter. In Deutschland gibt es auch eine hohe Sehnsucht übrigens zu so autoritären Regimen. Gab es auch während Corona, wo dann Artikel waren, in der Süddeutschen Zeitung gab es einen Mehr-Diktatur-Wagen und wo dann so geredet wurde, naja, in China, in so autoritären Systemen, da läuft das alles viel besser mit der Corona-Politik, viel effektiver als bei uns. Und ich glaube, dass wir als Deutsche wieder stärker darauf vertrauen sollten, dass wir immer noch als Deutschland wie der gesamte Westen, einen kulturellen, gesellschaftlichen Schatz haben, der uns viel stärker macht, als wir glauben. Und der auch, glaube ich, sich am Ende durchsetzen wird. Ja, davon bin ich schon sehr überzeugt, und das glaube ich auch ganz fundamental, dass wir insofern nicht zu pessimistisch sein sollten, weil eigentlich diese deutsche Gesellschaft immer noch eine absolut großartige, liberale, und demokratische Gesellschaft ist. Da würde ich nicht so viel schlecht machen. Und deswegen glaube ich auch, dass da wieder ein Gegengewicht, eine Normalisierung stattfindet. Da wäre ich nicht zu streng und nicht zu kritisch eigentlich immer mit uns Deutschen.
Herr Mann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.